Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ad Hoc, dem Podcast des Maklerpools BCA und der Bank für Vermögen. Mein Gesprächspartner heute, Dr. Frank Ulrich. Der Dr. Frank Ulrich ist Vorstand des Maklerpools BCA und der Bank für Vermögen. Und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, lieber Frank.
Hallo, lieber Björn. Grüße dich.
Wir haben uns die Tage schon gesehen. Physisch, das ist selten genug der Fall. Auf dem Fondskongress bist du heil nach Hause gekommen. Und was sagen deine Tests bisher? Negativ oder?
Ich hoffe, dass das so bleibt. Allerdings hat es mich gestern, hatte ich irgendwie tatsächlich so einen kleinen Erkältungsanflug, weil irgendwie standen wir da auch ständig im Zug, Klimaanlage und so weiter. Aber es gibt ja Gott sei Dank genug Chemie und Tees und damit habe ich das eigentlich wieder in den Griff gekriegt. Allerdings hat es zwei Kollegen, glaube ich, ein bisschen zerlegt, aber alle bis jetzt Corona negativ und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber man muss eins sagen, man ist es nicht mehr gewöhnt, zwei Tage so viel am Stück zu quatschen und mit vielen Menschen zusammen zu sein. Also von daher war das schon wieder etwas neu, aber es hat Spaß gemacht.
Ja, die Inkubationszeit sollen ja 4 bis 5 Tage sein. Meine Tests sind bisher auch negativ. Wir hoffen, dass sie das dann für uns alle auch bleiben. Ja, der Fondskongress, du hast es angesprochen, war ja mit Spannung erwartet worden. Was war denn dein Eindruck zur Stimmungslage? Was waren die Gespräche an den Ständen? Mit welchen Impressionen und Aufgabenstellungen gehst du nach Hause?
Naja, also ich glaube, beziehungsweise ich kann auch für meinen Teil, beziehungsweise meine Kolleginnen und Kollegen sprechen. Im Grunde genommen war man mal wieder happy, dass man mal wieder die ganzen Kolleginnen und Kollegen mal wieder treffen konnte. Es ist ja bei so einem Kongress auch immer vom Vorteil, dass man eben viele Kollegen halt treffen kann, dass man viele Themen auch innerhalb von kürzester Zeit, ohne viel herumzureisen, damit den Gesprächspartner auch mal klären kann. Also insoweit war das sehr positiv. Und ich glaube, die Stimmung war auch entsprechend gut, obwohl gefühlt doch ein paar weniger Teilnehmer waren. Also zumindest wäre das jetzt mal, ohne dass ich das nachzählen kann, was ich da so einschätzen kann. Und auf der anderen Seite, ja, es gibt halt immer wieder neue spannende Themen. Und ich glaube, wir waren jetzt in diesem Jahr schon doch etwas eben durch das Thema Inflation, Zins und Marktentwicklung, wie soll ich sagen, als Hauptgesprächsfeld, was wir da angetroffen haben. Aber insgesamt einen sehr guten Eindruck. Wir selber hatten ja auch einen Vortragsslot und mussten da gegen den Kollegen Kalmund antreten, der zur selben Zeit referiert hat. Ja, aber trotzdem, wir hatten einen Raum, da haben 100 Personen und Teilnehmerinnen und Teilnehmer reingepasst und der Raum war voll. Also das hat mich doch dann wirklich sehr gefreut. Unser Thema war ja ESG Ready, unsere neue Beratungssoftware in Sachen Nachhaltigkeit. Und das hat halt auch sehr viele Nicht-BCA und Nicht-Bank für Vermögen-Partner interessiert. Und es war auch ein ganz guter Austausch da mit den Teilnehmern. Also insoweit sind wir, was das Thema Fondskongress betrifft, sehr zufrieden.
Das sind natürlich zwei schöne Stichworte. ESG Rallye kommen wir gleich zu, aber du hast die Marktlage angesprochen. Wie war denn da die Stimmung unter den Teilnehmern? War das eher eine oberflächliche Verunsicherung, ernste Sorge oder hast du schon sowas wie Hektik und Panik sehen können?
Ja, also Hektik, Panik eher bei den wenigsten, also um eigentlich zu sagen, eigentlich bei keinem, ja. Schon eine gewisse Besorgnis über die Entwicklung jetzt halt im zweiten Halbjahr, weil wir doch eigentlich viele Belastungsfaktoren haben, ja, und so ein klares Bild kann man eigentlich gar nicht machen. Und ich glaube, wir haben momentan auch eine Menge Unbekannte. Man hat immer Unbekannte, wenn man irgendwie den Markt bewerten muss. Aber ich sage mal, Russland und dann natürlich eben auch in Abhängigkeit eben mit der Versorgung Europas, mit den Rohstoffen beziehungsweise eben mit Gas und Öl und so weiter, hin bis zur Inflationsrate. Das ist momentan ein kollektives Nebelstochern, würde ich sagen. Und das wabert so über allem, ja.
Vielleicht sind die ja auch zu euch gekommen, um mit dem Orakel von Oberursel zu sprechen, denn du hast ja bei unserem letzten Podcast schon gesagt, dass du relativ schwarz siehst für das, was vor uns liegt. Was sagt denn das Orakel heute so und hat den Leuten am Stand gesagt?
Das ist ja schon, also muss ich ja ganz ehrlich sagen, ist ja schon fast ein Ritterschlag, ja, wenn du mich als Orakel bezeichnest, ja. Vielen Dank, aber so weit würde ich nicht gehen. Also ja, sicherlich ist da auch Marktmeinung abgefragt worden, ganz klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt eher in der Situation, mich zumindest mal vorübergehend über den Sommer mal in so doch etwas neutralere Positionen reinzuschieben. Weil wir dürfen, glaube ich, mal ein paar Faktoren gar nicht außer Acht lassen. Also zum einen haben wir seit Corona, seit April, Mai 2020, einen wunderschönen kräftigen Aufwärtstrend hingelegt. Ja? Also auch hier mal wieder mit dem DAX zu sprechen, quasi von 8,5 rauf, wo wir die Verwerfungen da hatten im März, bis rauf eben in Richtung 16.000. Ich meine, ist ja fast ein Verdoppler. So, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wo kommt es her? Ja, das billige Geld zum einen, zum anderen eben aber eben auch die Situation Negativzins. Und die Privaten sind doch massiv eben in die Märkte halt einfach eingestiegen über Fonds. Das haben wir ja selbst an unseren Zahlen und unseren Statistiken halt auch sehen können. So, demzufolge ist das, was wir jetzt sehen, nämlich dass es am Markt nicht weitergeht, sondern dass man eher mal einen Rücksetzer hat, sind durchaus no normale Vorgehensweisen. Und ich meine, es braucht ja immer irgendeinen Auslöser, der dann auch solche Marktverwerfungen als solches auslöst. Also diese Rücksetzer als Rücksetzer quasi bezeichnet und die sogenannte günstige Einkaufssituation. Ja, so, wir dürfen den zweiten Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist, wir sind mittlerweile 20% unisono von den großen Märkten, 20% von den Highs weg. Man ist ja auch schon mal ein ordentlicher Schluck. Das muss man mal sagen. Wenn man jetzt in Richtung Rezessionsszenarien denkt, und das ist ja das, was, glaube ich, auch viele amerikanische Broker momentan halt anführen, dass diese Gefahr doch als größer als 50%, zumindest in Amerika, so angesehen wird, dann hat der Markt sicherlich auch nochmal Potenzial weiterzurutschen, weil so Rezessionsmärkte münden ja immer so in einem Kursabschlag von 30 bis 40%, ja, also wenn man das mal jetzt auf der historischen Achse betrachtet. So, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt innerhalb von einem halben Jahr 20% verloren. Das ist sehr schnell gegangen und auch sehr kräftig vonstatten gegangen. Von daher sehe ich momentan durchaus mal die Möglichkeit, dass wir uns hier auf dem Niveau stabilisieren. Und dann muss man natürlich sehen, da wird halt Inflationsrate und damit halt natürlich eingehend der Zins wird dann ein elementarer Faktor sein, aus meiner Sicht. Wir dürfen auch auf der Rentenseite eins nicht vergessen. Wir haben damals, glaube ich, auch Björn darüber gesprochen, über eine 10-jährige Bundesanleihe, über die Rendite. Wir kommen von minus 0,6, waren jetzt in der Spitze rauf bis 1,8, 1,9. Also das ist ja, sind ja 2,5 Prozentpunkte fast, die wir da gemacht haben. Also auch da, wenn man sich mal die historischen Renditen anguckt, für solche Entwicklungen, also egal ob nach oben oder unten, hat man ja teilweise sonst früher 2 oder 3 Jahre gebraucht und heute ging das in 3 Monaten. Ja. Also das hat sicherlich den Markt belastet, auch den Immobilienmarkt belastet das. Wir haben jetzt sprunghaft ansteigende Hypothekenzinsen gesehen. Ich habe gerade vom Fondskongress nochmal so Konditionen abgefragt. Wenn man bis vor einem halben Jahr noch mit einer 1 vom Komma irgendwas finanzieren konnte, so steht bei einigen jetzt mittlerweile schon eine 4 vom Komma. Das ist natürlich dann eben auch etwas, und auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man mal eine Million Immobilienobjekt mal annimmt. Ja, das ist ja in Ballungsgebieten durchaus normaler Preis mittlerweile. Und man hat halt 2%, nur 2 Prozentpunkte mehr Zinskosten. Da reden wir über 20.000 pro Jahr. Und das mal 10, dann reden wir über 200.000 Euro zusätzliche Belastung. Und das wird sich natürlich da auch im Preis niederschlagen, wobei der Immobilienmarkt natürlich träge ist und auch immer ein bisschen nachläuft. Ja, so zum einen. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Aktienmarkt. Also Inflationsrate ist das große Kernthema. Und wenn ich sage Kernthema, dann hat das ja den Begriff Kern, trägt das ja in sich. Und das, was wir ja in den Nachrichten sehen, sind ja die Inflationsraten. Ja, so, und da stehen in Europa, in Amerika eine 8 vom Komma. Und wenn man sich dann mal die 10-jährige Rendite in Deutschland mal anguckt, eben aktuell mit heute 1,4, da haben wir natürlich einen riesen, riesen Minusrealzins. Das ist ja ganz klar. Den Fokus sollten wir aber eher auf die Kerninflationsrate doch legen. Und da sind wir halt zumindest in Europa doch etwas anders unterwegs. USA zwischen 5 und 6% über die letzten Monate. Und in der Eurozone sind wir bei 3,8. Also der Realzins, oder realzinsmäßig sind wir natürlich immer noch im Minus. Aber natürlich nicht mit 6,5 Punkten, sondern in Anführungsstrichen nur mit minus 2, minus 2,5. Das ist auch eine ordentliche Zahl. Das ist aber auch sicherlich ein ausschlaggebendes Argument, warum die EZB sich, glaube ich, auch mit Zinserhöhungen momentan etwas schwer tut. Wo ich halt auch einfach sage, da werden wir sicherlich Zinserhöhungen sehen, die sind ja auch angekündigt worden. Also kurzum, die EZB wird den Dingen nachlaufen und wird da die Zinsen erhöhen. Amerika wird auch noch mal einige Zinsen eben hochnehmen. Und da muss man tatsächlich gucken, ob diese Zinserhöhung, und Amerika ist da sehr viel zinssensibler, als wir es sind, ob das dann tatsächlich nachher in einer Rezession einfach mündet. Ja. Und davon hängt eigentlich auch die Marktentwicklung ab. Ich glaube, dass wir uns gerade auf eine Rezession halt hinbewegen. Vielleicht sind wir tatsächlich auch sogar schon drin in Europa, das will ich auch nicht ausschließen. Der Markt hat das im Voraus allen Gehorsam, wie es immer tut, eben mit 20% bereits getan und eingepreist. Also insoweit bin ich für den Sommer erstmal neutral. Glaube nicht, dass wir neue Lows sehen werden. Und bereite mich aber schon auf einen heißen Herbst vor. Und da, wie gesagt, hört es dann auf, da ist dann einfach Nebelstochern angesagt, weil da müssen wir wirklich dann Inflations- und Wirtschaftsdaten abwarten. Und demzufolge würde ich mich halt nach wie vor in konservativen Titeln aufhalten, Dividendenwerte kaufen, die auch eben in solchen Rezessionsszenarien nicht unbedingt Dividendenkürzung oder nur im minimalen Umfang haben. Da würde ich mich nach wie vor eben einfach dann einfach tummeln. Megacrash sehe ich allerdings nicht. Also auch für die nächsten Jahre nicht. Ja.
Wenn gleich in einzelnen Teilbereichen, wenn wir jetzt an bestimmte Technologie-Aktiensegmente denken, die Größenordnung der Korrektur dort durchaus crashartige Züge angenommen hat. Aber was den Gesamtmarkt angeht, bin
Genau.
ich ja dann bei dir. Jetzt ist das ja vor allen Dingen deine persönliche Meinung. Ihr habt nicht wirklich die Hausmeinung, weil ihr ja nicht das Hausprodukt habt, wo man sagt, da setzen wir als Asset Manager diese Meinung um. Was beobachtest du denn zum Beispiel in den VV-Strategien, in den Vermögensverwaltungsstrategien, die ihr habt, wie die anderen sich dort verhalten?
Naja, also der Großteil hat bereits in Q1, also sprich Januar, Februar, eigentlich die Aktienquoten runtergefahren. Ja? Im Rentenbereich war man eben mit einer relativ kurzen, also ich rede immer von der Gesamtheit. Ja, das mag in einzelnen Strategien mal anders aussehen, aber auch der Rentenmarkt hat jetzt nicht so die, oder der Rentenanteil war jetzt auch nie so wesentlich groß. Und wenn Rentenanteil, dann auch mit einer niedrigen Duration. Weil wir halt eben schon ja doch seit einem Jahr eben einfach sagen, Freunde, Vorsicht an der Zinsfront, da können es halt einfach zu Verwerfungen kommen, ja. Hat man solche extremen Zinsverwerfungen erwartet in der Gesamtheit? Nee, eher nicht. Man sprach ja bei minus 0,5, minus 0,6 im 10-jährigen Bereich ja, darüber, dass das Ding ja vielleicht irgendwann mal wieder positiv werden könnte. Vielleicht bestenfalls 0,20, 0,30, war ja so unisono die Meinung. Dass es jetzt halt so kräftig wird, das hat man natürlich dann eben auch in den Strategien und eben generell im Bestand halt auch gemerkt. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit den Entwicklungen nicht unzufrieden, weil die Vermögensverwaltungsstrategien doch klar besser abgeschnitten haben eben als die Benchmarks oder die dazu passenden Benchmarks als solches. Ja, klar, wenn man jetzt eine positive Performance hat, und da haben wir auch so den einen oder anderen, dann wäre das sicherlich gut gewesen. Aber gut, du hast eine Anlagestrategie, du hast Mindestanlage-Themen und da kannst du dich gegen solche Marktverwerfungen, wie wir sie haben, einfach nicht wehren. Die gehören dann halt einfach mit dazu. Ne?
Schauen wir mal in 3 Monaten, was dann da ist. Ich fasse dich
Gut.
so zusammen, dass du sagst, Fokus auf defensive Produkte. Wer nicht verkauft hat, braucht es jetzt eigentlich auch nicht mehr zu tun. Und du könntest dir vorstellen, dass es vielleicht sogar kurzfristig mal zumindest zwischenzeitlich die eine oder andere auch positivere Überraschung gibt. In dem Zusammenhang muss man ja erwähnen, dass auch so viele große Marktteilnehmer gerade auf der Seite der Hedgefonds derzeit short sind. Und wenn das eine oder andere an Meldungen käme, was nicht ganz so pessimistisch wäre, wie es
Genau das.
erwartet wird, dann müsste sich ja auch mancher schon mal vielleicht wieder eindecken. Also warten wir das mal ab. In 3 Monaten sind wir alle schlauer. Ja, du hast gerade eure ESG-Rallye-Software angesprochen. Da muss man sagen, hätten wir natürlich auf jeden Fall heute drüber gesprochen, denn ab dem 2. August, wissen wir alle, müssen wir die Anlegerpräferenzen in Sachen Nachhaltigkeit abfragen. Ich nenne das ja seit einigen Wochen immer liebevoll die grüne Hydra, mit der wir es da zu tun haben.
Ja.
Den Anleger dann fragen, wie er es gerne hätte. Und es ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, ohne die passende technische Unterstützung wird wird das relativ schwierig. Also, was habt ihr geschaffen? Was ist das Schwert, was hilft, die grüne Hydra zu bekämpfen?
Ja, die BCA und die Bank für Vermögen, ja, in einem Satz zu beantworten. Na, also Spaß beiseite, das stimmt schon. Auf der anderen Seite natürlich ganz klar, wir haben ja, also wir beschäftigen uns mit dem Thema, das habe ich aber beim letzten Mal, glaube ich, auch schon angeführt, wir beschäftigen uns mit dem Thema ja schon länger, also nicht erst seit einem Jahr, sondern schon seit 3, 4 Jahren und hatten auch entsprechend die Möglichkeit, uns darauf gut vorzubereiten. Wir haben bereits heute ja schon in unserem Expertenfilter bei der Beratungsstrecke die Möglichkeit, nach Artikel 8 und Artikel 9 Fonds im Grunde genommen auszuwählen. Mal so als Vorreiter zu dem, was wir da erwarten dürfen in Zukunft. Und wir haben unsere Beratungsstrecke jetzt dahingehend konzipiert, dass wir eine ESG-Profilierung oder Nachhaltigkeitsprofilierung im Grunde genommen dem Kunden bzw. eben dem Berater ermöglichen und es dahingehend so aussieht, dass der Kunde erstmal vorab eben gefragt werden kann oder beziehungsweise gefragt wird, ob er überhaupt Interesse an einer ESG-Beratung hat oder an einer ESG-Einordnung, also so, wie das ja also als Mindestanforderung eben auch vorgeschrieben ist. Und dann hat er eben die Möglichkeit zu sagen, ja, will ich oder will ich nicht. Wenn er nicht will, ist das Thema Profilierung, Nachhaltigkeitsprofil erstellen, an der Stelle für ihn dann auch schon vorbei. Und der Berater kann halt normal weiter beraten. Oder der Kunde sagt, ja, ich habe halt ein Interesse. Und dann muss halt eben die Nachhaltigkeitspräferenz doch mehr in der Tiefe abgefragt werden. Und das haben wir in der Form gelöst, dass wir eben auf der einen Seite sagen, wir fassen drei Dinge zusammen. Wir haben also zum einen die Frage, willst du ökologisch nachhaltig anlegen, willst du nur nach ESG-Kriterien anlegen oder willst du eben auch sogenannte Ausschlusskriterien berücksichtigt wissen? Und dann hat der Kunde im Grunde genommen die Auswahl zu sagen, ja, will ich alles drei haben zu einem bestimmten Prozentsatz, dann haben wir die Möglichkeit, da bestimmte Prozentsätze einzugeben. Und einfach zu sagen, also ökologisch nachhaltig ist 50% als Beispiel, der Rest interessiert mich nicht. Und dann damit kannst du dann im Grunde genommen eigentlich dein Depot bestücken. Und dann gehen wir eigentlich in jedem Bereich nochmal in die Tiefe und fragen halt einfach ab, welche Schwerpunktthemen in den einzelnen Gattungen halt vorgesehen sind. Also bei den ökologisch nachhaltigen Themen, was weiß ich, Wasseraufbereitung könnte ein Thema sein oder welche Schwerpunktthemen hat der Kunde. Da haben wir dann also auch ein Auswahlfenster, was sich dann dementsprechend öffnet. Und zu jedem Kriterien, wo er halt einfach einengt, engt sich dann natürlich eben dann auch das Universum ein, wo nachher dann entsprechende Fondsauswahl eben noch stattfinden kann, um diesem Thema Rechnung zu tragen. Und am Ende des Tages kommt irgendwo ein Profil raus bei dem Kunden und dann hat der Berater die Möglichkeit, eben dann über den Expertenfilter und die dann empfohlenen Fonds die entsprechende Auswahl zu treffen. Die Daten kriegen wir von Morningstar, die werden da auch eingespielt dementsprechend und hinterlegt zum einen. Und zum anderen ist es so, dass in der Beratungsstrecke auch unsere Topfondsliste hinterlegt ist, wo wir ja heute schon ESG-Kriterien mit den ESG-Globen von Morningstar eben mit berücksichtigen, damit der Berater eben darauf auch zurückgreifen kann. Ne? So, damit haben wir einen sehr, sehr runden Prozess, der also auch dem Berater eben ermöglicht, eben schon vorgefilterte, maßgeschneiderte Fonds dem Kunden halt anbieten zu können. Und der kann halt eben darüber hinaus dann einfach entscheiden, will ich jetzt komplett in ein nachhaltiges Portfolio umstellen oder wollen wir die Präferenzen gleich umsetzen oder wollen wir das vielleicht erstmal im Laufe der nächsten 2 Jahre machen. Und da bauen wir halt einfach ein paar Features ein, dass er damit einfach arbeiten kann. Ne? Darüber hinaus haben wir, und das ist uns auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, und da haben wir auch gestern im Vortrag drüber referiert, uns ist halt eben ganz wichtig, dass jetzt die technische Unterstützung und das ist auch eine Unterstützung bei der Fondsselektion und bei der Fondsauswahl. Nichtsdestotrotz wäre natürlich auch zu empfehlen, wenn ich eben in eine Beratung gehe und mich der Kunde darauf anspricht, den natürlich auch zum Bereich der Nachhaltigkeit auch ein bisschen was sagen kann. Und deswegen haben wir auch noch 3 Schulungsformate ins Leben gerufen. Das haben wir jetzt auch ausgerollt, wo wir zwischen Basis- und Fortgeschrittenen- und Expertenseminar unterscheiden, wo man eben über Tools und einem entsprechenden Test und einem Abschlusszertifikat sich doch hier in der Tiefe sehr, sehr viel Wissen aneignen kann, damit man da eben dann eben auch Fragen, die eben jetzt nicht unbedingt was mit dem Fonds zu tun haben, dann an der Stelle eben ja, beantworten kann. Und dieses Thema ist sehr, sehr komplex. Es ist nun mal so, dass die Erfahrungen hat mein ESG-Team also auch machen müssen. Deswegen sind die, die bei uns im ESG-Team arbeiten, da hat jeder ein Kompaktstudium mindestens besucht, um sich da mal aufzuschlauen. Und deswegen sind wir da auch in diesen Themen breit aufgestellt. Und es ist für uns unabdingbar, sich da also mindestens mal ein Basiswissen anzueignen und dann eben auch in Zukunft am Ball zu bleiben. Ja, weil das ist ja ein sehr dynamisches Thema. Da verändern sich sehr, sehr viele Sachen und da sind wir ja noch lange nicht am Ende. Und da wollen wir halt die Berater mitnehmen und vorbereiten.
Eine der beliebtesten Fragen ist immer, kann ich meinem Kunden nahelegen, dass er eigentlich keine nachhaltige Beratung möchte? Du hattest eben gesagt, die Einstiegsfrage ist, ist Ihnen das wichtig, soll ich das berücksichtigen, ja oder nein? Da kann man vernehmen, dass der eine oder andere den Kunden dazu bewegen will, an der Stelle nein zu sagen. Mit welcher Quote rechnest du da, was das, ja, ich will nachhaltig beraten werden? Man müsste ja eigentlich annehmen, dass die null ist, weil wer möchte schon gerne mit Kinderarbeit Geld verdienen?
Ja, also die Frage kann ich jetzt mit einer Prozentziffer nicht beantworten. Also wir fragen ja unsere Berater und wir haben da teilweise wirklich an den Rändern wirklich auch extreme Meinungen. Ne? Also es gibt viele Berater, die eben sagen, will ich, also meine Kunden wollen das nicht. Ja, und das ist dann eben auch ein wachsender Kundenstamm. Da muss man das dann auch so zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, ist okay, ja. Und es gibt halt auch viele Berater, die eben sagen, wir haben schon die Oma beraten, wir haben die Eltern schon beraten, jetzt will das Kind beraten werden und die sprechen uns drauf an. Also es kommt ganz, ganz oft vor und wenn es die Kinder machen, machen es dann halt auch die Eltern und damit ist dann ein gewisser Kreislauf da. Also insoweit wird dieses Thema schon angenommen. Wir werden aber auf eine Sache hinweisen und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, dass das eben auch nochmal eine ganz zentrale Rolle spielen wird in Zukunft. Ob wir die Sache gut finden oder nicht, das kann alles dahinstehen. Also wir haben nun mal diesen Sachverhalt und die EU hat, und das ist ja quasi die Überschrift von allem, die EU hat nun mal gesagt, wir wollen das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität bis 2050 einfach auf den Weg bringen. Und da sollen die Kapitalmärkte einfach dafür sorgen, dass die Kapitalströme in die entsprechende Richtung geleitet werden. So, und damit ist es ja kein Thema für heute oder morgen, sondern wirklich Long Run. So, und ich lehne mich, glaube ich, nicht aus dem Fenster, wenn ich einfach sagen kann, wenn wir in Zukunft nicht auf Unternehmen oder auf Produkte, wenn man jetzt auf der Investmentseite bleibt, wenn wir uns da nicht darüber im Klaren sind, dass eben eine Nichtberücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien oder ESG-Kriterien auch automatisch dann zu Risiken führt. Wir haben nun mal die Situation, dass eben Unternehmen, die sich eben um das Thema Nachhaltigkeit, wenn sie sich darum nicht scheren, um das mal so platt zu sagen, die werden in Zukunft aus meiner Sicht im Kapitalmarkt einfach abgestraft werden. So, und das muss einem Kunden, glaube ich, näher gebracht werden. Einfach gar nicht mit der Keule der Angst werben, aber einfach zu sagen, die Kapitalmärkte sind nun mal so. Und wenn bestimmte Kriterien nicht eingehalten werden, dann werden sie halt abgestraft. Ich verweise da mal auf vor 30 Jahren, wo wir Compliance eingeführt haben, Governance. Also Unternehmen, die solche Sachen zum Beispiel nicht frühzeitig mit auf den Weg gebracht haben, sind auch im Kapitalmarkt als nicht, wie soll ich sagen, vertrauensvoll eingestuft worden und haben dann eben auch vorübergehend eben ein ganz anderes Risikoprofil gehabt, als die Unternehmen sich darum gekümmert haben. Und da muss man einfach, glaube ich, darauf hinweisen und muss einfach sagen, lieber Kunde, wenn du das nicht willst, ist das okay. Kann aber passieren, dass du in Zukunft damit dann vielleicht einen Fonds oder vielleicht Aktien, Renten erwischt, um die es dann einfach in Zukunft nicht so gut bestellt ist. Punkt. Ja, also das ist ja immer eine Frage, was man dokumentiert und wie man es halt transportiert. Ja, und wie gesagt, wir können von unserer Seite aus nur zwei Sachen anbieten. Lieber Berater, ihr habt da unseren technischen Support mit entsprechendem Research-Support und ihr habt auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, euch auf der Wissensbasis aufzurüsten. Und dann kann man damit eben arbeiten. Und für uns ist dieses Thema ganz klar eine Vertriebschance, also auch eine Möglichkeit, um den Kunden nochmal aktiv anzusprechen und einfach zu sagen, das Thema ist en vogue. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Wenn ja, wollen wir uns mal euer Depot unter diesen Gesichtspunkten angucken. Und da ist es auch völlig unerheblich, ob das jetzt ein Berater in der Bank ist, ein Berater im Haftungsdach ist oder 34F-Berater.
Die Abfrage, die du eben geschildert hast, klang logisch, sie klang sehr einfach, und trotzdem, ich glaube, der schwierigste Punkt ist die Zuordnung der Produkte zum Wunsch des Kunden, mit Blick auf das Zielmarktkonzept, der Verbände. Das ist ja diese dritte Variante, scheint mir das relativ klar zu sein, wie man es macht. Bei der Frage nach der EU-Offenlegungsverordnung, Artikel 8, 9, gibt es ja dann schon immer die Fallunterscheidung 8, 8 plus. Kriege ich das überhaupt noch gegriffen? Und die Frage dann bei der Taxonomieberatung, wer legt denn fest, welches Produkt taxonomiekonform ist oder nicht? Morningstar?
Naja, über die Ratings natürlich schon ein Stück weit, ganz klar. Aber auf der anderen Seite, und ich meine, du hast es gerade angesprochen, bestimmte Sachen sind ja eigentlich noch nicht so greifbar und noch nicht so anfassbar, als dass man fundiert darauf aufbauen kann und sagen kann, so macht man es. Deswegen, wenn wir unseren Kunden auch raten, und wir haben ja jetzt noch ein paar Tage Zeit, um auch das nochmal zu formulieren, unseren Kunden schlicht und ergreifend oder unseren Beratern schlicht und ergreifend raten, eben wirklich zu sagen, dass beim Kunden eben auch zu sagen, dass diese Abfrage jetzt eigentlich stattfinden muss, dass der Kunde eine bestimmte Präferenz hat und dass auf dem heutigen Stand der Dinge mit den heutigen Daten, die uns vorliegen, die Präferenz eben in Form der und der Fonds halt einfach umgesetzt werden kann und dass man das aber eben auch, da es eben ein dynamisches Thema ist, im Rahmen der Jahresabschlusserstellung, beziehungsweise na, nicht Abschlusserstellung, na, im Rahmen des Jahresdepotauszuges, genau wie man die eigene Teilte halt einfach überprüft, dann eben da auch nochmal ins Detail gehen muss und sagen muss, komm, jetzt gucken wir uns das Portfolio an, gucken wir uns den Fonds an, ist der tatsächlich, bildet der tatsächlich das ab, was du da eigentlich wolltest, lieber Kunde. Also das müssen wir dann eben auch zur Verfügung stellen. Aber auch da wieder einfach der Punkt, damit ist man auch eigentlich viel enger wieder im Austausch eben mit den Kunden. Ja. Aber natürlich dann auch begleitet mit dem Appell eben auch an den Gesetzgeber oder eben auch an die entsprechenden Behörden, einfach zu sagen, wenn wir die Dinge jetzt umsetzen sollen, dann brauchen wir aber auch wirklich dann eben auch verlässliche und belastbare Guidelines, um es dann auch umsetzen zu können. Ja, also da sollten sich dann die Gruppierungen dann da bitte auch nicht zu viel Zeit lassen, das dann auch mal festzuzurren.
Also die bestmögliche technische Umsetzung, die derzeit möglich ist. Und wir alle dürfen ja mal gespannt sein, wie es ohnehin kontrolliert und geahndet wird, wann Daten überprüft werden und wie auch immer. Aber mit anderen Worten, ihr habt pünktlich geliefert. An euch soll es nicht gelegen haben, wenn ein Berater am 2. August nicht in der Lage ist, die Prioritäten und Präferenzen seiner Anleger in Sachen ESG abzufragen. Ja, ich hatte zur Kenntnis genommen, in der Zwischenzeit seit unserem letzten Podcast, dass ihr eure Bilanz veröffentlicht habt. Läuft bei euch, oder? Kann man so sagen.
Naja, toi, toi, toi. Jetzt rutsche ich mal wieder auf den Stuhl vom Investmentvorstand zum Finanzvorstand. Sind wir zufrieden? Man kann nie zufrieden genug sein mit dem Ergebnis, um es zu sagen, aber nein, du hast recht. Wir haben gute Zahlen veröffentlicht. Wir haben einen schönen Umsatzsprung auf über 72 Millionen hingelegt. Und im Grunde genommen haben auch alle Sparten bei uns im Haus dazu beigetragen, der Versicherungsbereich eben mit über 10% Wachstum und der Investmentbereich auch mit einem entsprechenden Wachstum größer als 20%. Wir hatten es ja auch gezeigt. Also wir machen ja nach wie vor, sind wir im Retail-Bereich unterwegs, inklusive Vermögensverwaltung. Im Insti-Bereich sind wir ja nicht aufgestellt, sondern rein der Retail-Bereich. Und da sind wir mittlerweile im Bestand auf über 7 Milliarden angewachsen zum Jahresende. Und das hat natürlich eben, es war ein schönes Wachstum im Jahresverlauf von 5,8 auf 7 Milliarden. Das sind 1,2 Milliarden Differenz. Davon waren circa 250 Millionen Kursentwicklung, positive Kursentwicklung. Und der Rest war tatsächlich Fresh Money und auch neue Partner, die wir einfach dazu gewinnen konnten und auch noch in Zukunft gewinnen werden, weil wir wissen ja, welche Pipeline wir haben im Moment. Von daher sind wir ganz zuversichtlich, dann die Kursentwicklung, die wir jetzt sehen, eben ein Stück weit über den Bestand auch wieder ausgleichen zu können, also durch Bestandszubau. Ne?
Bei den Fondsplattformen sehen wir ja einen weiteren Konzentrationsprozess. Mit Blick auf das Geld in eurer Kasse ist der Konzentrationsprozess im Poolbereich auch einer, wo du in den nächsten ein, zwei Jahren größere Zusammenschlüsse erwartest?
Also, seit wann bin ich jetzt bei der BCA? Seit 2010, sind ja 12 Jahre. Seit 12 Jahren sprechen wir über Konsolidierung und über die Notwendigkeit, dass größere Einheiten entstehen müssen und sollen in Teilen. oder in kleinen Abschnitten hat das ja auch als solches stattgefunden. Ich glaube, dass das ein ganz normaler Prozess ist, dass die Branche und die Marktteilnehmer unter sich miteinander reden. Ja, also das sage ich zumindest mal für nicht ausgeschlossen. Das findet, glaube ich, in jeder Branche statt. Und von daher kann man natürlich kann man nichts bejahen, nichts verneinen an der Stelle. Ich sag mal, immer da, wo dann der Kostendruck dann auf einmal wieder größer wird, vielleicht tatsächlich, wenn man in die Durchstufung geht, ist natürlich dann immer die Frage, finden hier Konzentrationen, Konsolidierungen statt, um eben Synergien zu heben. Aber so ein M&A-Prozess, der ist ja auch kein einfacher. Ja. Und wir haben ja hier auch bei den Poollandschaften ja auch immer unterschiedliche Player, also die Inhabergeführten, Nicht-Inhabergeführten, und sowas zusammenzubringen, das würde sicherlich auch Herausforderungen birgen. Aber ja, ich schließe überhaupt nichts aus, will aber auch nicht sagen, dass da jetzt in den nächsten 4 Wochen irgendwas bei irgendjemandem bevorsteht. Also zumindest höre ich da nichts aus dem Markt.
Wagen wir den Ausblick noch, jetzt kommen ja erstmal die Ferien in den Bundesländern, aber danach drängen sich ja schon wieder die Veranstaltungen, vor allen Dingen eben Ende August, September und Anfang Oktober. Alle wollen vor einer möglichen weiteren Welle in den kälteren Jahreszeiten ihre Veranstaltung durchhaben. Was darfst du uns an dieser Stelle noch an eigenen Veranstaltungen der BCA, die schon geplant sind, in Aussicht stellen?
Ja, wir haben am kommenden Montag das Heimspiel. Das wird jetzt zur Veröffentlichung wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Das haben wir aber eben auch bewusst jetzt eben in den Sommer mit reingelegt. Dann haben wir Mitte Juli unseren Investmentgipfel, wo es dann sehr fokussiert dann das Thema der Vermögensverwaltung bei uns betrifft, unsere PI-Strategien, die dann eben entsprechend auch prämiert werden. Wir haben einige Investmentveranstaltungen, die wir noch über den Sommer ziehen und dann im Grunde genommen eigentlich in Richtung Oktober dann eben wieder DKM. Ja. Wir haben aber eben auch versucht, eben auch im Hinblick, dass möglicherweise im Herbst die nächste Welle anrollt, haben wir halt einfach versucht, das über den Sommer, über die Sommermonate im Grunde genommen alles abzubilden. Was jetzt nicht heißt, dass wenn ich auch kurzfristig, wenn sich das eben anbietet oder eben bestimmte Themen vielleicht zu kommunizieren sind, wie auch kurzerhand eben nochmal zu kleineren Treffen mit unseren Partnerinnen und Partnern einladen. Ja.
Das klingt nicht wahnsinnig nach Ferien. Ich frage dich trotzdem, hast du denn dann jetzt Urlaub und wo geht's hin zum Schluss des Podcasts?
Also ich hatte Urlaub, ja, also ich hätte eigentlich auch in dieser Woche noch Urlaub gehabt. Also zumindest hatten meine Frau und ich das im letzten Jahr so geplant. Dann kam jetzt der Fondskongress, die Verschiebung dazu. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich ja das Event jetzt für den Investmentbereich. Also Urlaubsplanung wieder na, wieder verändert. Wir waren in Richtung Frankreich und Luxemburg unterwegs. Unsere favorisierte Gegend ist ja Frankreich und da haben wir so ein paar, haben wir uns so ein bisschen aufgehalten. Und das war es jetzt erstmal mit dem Urlaub. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir im Herbst da nochmal irgendwas machen. Also insoweit, ich bin jetzt für den Sommer gerüstet, wenn meine Kolleginnen und Kollegen in den Sommer gehen. Du bist ja, glaube ich, auch bald dran, oder?
Ich verlege bald mein Homeoffice auch in den südlicheren Raum, so würde ich das mal formulieren wollen. Ja,
Glücksritter.
ich danke dir an dieser Stelle. Ich denke, dass wenn wir in turnusmäßig etwa 3 Monaten miteinander sprechen, werden wir erstens schon eine ganze Menge mehr über die Märkte wissen und die Frage, wie es da weitergegangen ist. Und bis dahin werden wir ja auch dann die amtlichen Auftakt der MiFID-konformen ESG-Beratung erlebt haben und können dann mal die ersten Stilblüten austauschen, was wir so gesehen haben. Thematisch ist damit schon relativ klar, dass das ein oder andere Thema, über das wir heute gesprochen haben, uns dann auch weiter begleiten wird. Ja, meine Damen und Herren, das soll es an dieser Stelle gewesen sein bei Ad hoc, dem Podcast des Maklerpool BCA und der Bank für Vermögen. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten und diesen Podcast gerne anderen Kollegen weiterempfehlen, ob Sie nun bei der BCA sind oder nicht. Bitte schön, bis dann, auf Wiedersehen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende und dir einen schönen Urlaub.